Dieser Podcast ist für Eltern, für Erzieher, für Kita-Leitung und für alle, die über den Tellerrand schauen wollen. Für die Berliner Verwaltung, also für alle, die Kita machen und für dich. Herzlich willkommen zum Podcast Die Kita-Macher. Heute haben wir Susanne Reinke von Wortlaut zu Gast. Sie hat zusammen mit ihrem Team im Rahmen von Rückenwind hoch 3 das Projekt Wir in Kita gestartet. In dieser besonderen Ausgabe werfen wir einen Blick auf die Ideen, die Motivation und die Ziele hinter Wir sind in der Kita. Wir erfahren, wie es zu dem Projekt kam, was genau geplant ist und wie die Kita daraus Nutzen ziehen kann, ein besserer Arbeitgeber zu werden. Wir freuen uns auf spannende Einblicke, interessante Diskussionen mit der Susanne. Lehnen Sie sich also zurück, entspannen Sie sich, tauchen Sie mit uns gemeinsam in die faszinierende Welt der Kita-Macher ein. Herzlich willkommen, Susanne.
Dankeschön. Schön, hier zu sein auf jeden Fall.
Ja, das ist nett. Schön, hier zu sein. Gebe ich gerne zurück, weil wir sind ja bei euch, bei Wortlaut, in den Räumen in Berlin-Schöneberg. Wir haben einen wirklich schönen, warmen Sommertag.
Ja, den heißesten der Woche. Das passt ganz gut.
Also, Susanne, schön, dass du dir Zeit nimmst, dass wir bei dir sein können. Wir sind übrigens hier in der Bibliothek von Wortlaut. Da komme ich nachher noch mal ein bisschen drauf zurück. Ganz viele Bücher, ganz viele unterschiedliche Dinge. Aber ich glaube, das passt dann nachher ganz gut, wenn man Susanne ein bisschen näher kennengelernt haben. Also verrat ein bisschen was über dich, was dein Antrieb ist und vor allen Dingen frühkindliche Bildung. Was verbindest du mit frühkindlicher Bildung und warum bist du da hingekommen und was hat das mit Wortlaut zu tun?
Gut, dann brauche ich jetzt erstmal eine Stunde.
Genau, wunderbar. Also wir haben jetzt Zeit, kein Thema.
Also, ich fange ganz am Anfang an. Als ich 2007 nach Berlin gekommen bin, habe ich erstmal studiert und zwar Germanistik und Theaterwissenschaft, einfach weil das meine Passion war und das war ein reines Interessenstudium. Zu gucken, mich damit auseinanderzusetzen, Literatur kennenzulernen, tiefer einzutauchen, das war mir sehr, sehr wichtig. Und dann, als ich nach Berlin gekommen bin, ist es halt ganz für viele Studierende so, dass man nebenbei arbeiten gehen muss. Also habe ich in verschiedenen Jobs gearbeitet, unter anderem war ich da in Kontakt mit Kindern und habe gemerkt, okay, ich möchte auf jeden Fall meine Arbeit mit Kindern gestalten, aber gleichzeitig ist mit Literatur, Sprache ist mir trotzdem wichtig. Und nach dem abgeschlossenen Studium habe ich dann in verschiedenen Projekten gearbeitet und gemerkt, so okay, das reicht nicht, ich brauche noch zusätzlich eine Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin, die ich dann gemacht habe und bin dann in Kinderläden gestartet, habe da gearbeitet und bin dann in das Bundesprogramm Sprachkita gekommen als zusätzliche Fachkraft für alltagsintegrierte sprachliche Bildung. Passt in kein Formular, dieser Titel. Und habe dann gemerkt, okay, meine Kita kann davon profitieren. Das war eine deutsch-französische, oder ist immer noch eine deutsch-französische Kita im Prenzlauer Berg. Meine Kita profitiert von dem Projekt so stark. Ich möchte, dass auch andere Kitas was davon haben. Habe dann angefangen, auch Fortbildungen zu geben zum Thema Mehrsprachigkeit, sprachliche Bildung etc. Und bin dann zu Wortlaut gekommen, sozusagen per Zufall. Und habe gedacht, hier kann ich noch höher gehen sozusagen, noch irgendwie noch eine größere Reichweite haben. Und bin jetzt seit April diesen Jahres in dem Projekt Wir in der Kita. Und jetzt geht's langsam los und ich freue mich riesig drauf, weil durch meinen ganzen Praxis-Background ich natürlich auch die ganzen tollen Sachen an der Kita-Arbeit kenne, den Spaß, die Freude, dass es einfach einer der schönsten Berufe der Welt ist, kann man sagen.
Sehr schön. Gut zuhören. Das ist wichtig, weil wir reden immer über das Schlechtere oder diese Schwierigkeiten,
genau,
die Herausforderungen.
Wir müssen auch über das Gute
Aber reden. Das Gute müssen wir auch reden. Ich finde es total toll. Danke.
Und mit dem Projekt können wir einfach in die Kitas gehen und gucken, da reden wir jetzt heute noch ausführlich drüber, wie wir die entsprechend unterstützen können. Und
Wunderbarer Spannungsbogen. Jetzt Germanistik, Theaterwissenschaft.
Ja.
An welcher Fakultät denn? In Berlin?
Also zumindest an der FU.
Aha, also Rostlaube.
Ja. Richtig, in der Rostlaube.
Ja sagen,
und im goldenen Gehirn saß ich des Öfteren in der Bibliothek, genau.
Ach, das nennt man jetzt goldenes Gehirn?
Das war schon früher so, Golden Brain.
Ah ja, stimmt, in Englisch, ja.
Genau. Da gehe ich heute noch gerne hin. Ich habe, als ich bei Wortlaut angekommen bin, erst bei Studierende machen Schule in dem Team gearbeitet und noch nicht in der Erwachsenenbildung. Und da waren wir auch öfter an der FU. Und das ist richtig, das war so ein bisschen wie nach Hause kommen, wenn man da hingeht. Wenn man da einfach 5 Jahre verbracht hat und eine wirklich gute Zeit hatte.
Kann ich unterschreiben. Ich habe auch eine FU-Vergangenheit, deswegen weiß ich genau, wie es
dann
ist. Und von hier aus ist es ja auch gar nicht so weit. Kann man ab und zu mal
richtig
vielleicht einen Schwenk zu Rostlaubern. So, das war der Werbeblock für die FU in Berlin.
Gucken wir mal ein bisschen weiter. Jetzt haben wir so ein bisschen gehört, Germanistik, Theaterwissenschaften, und hier stehen ja ganz viele Bücher. Bücher sind ja wichtig, gerade auch, weil wir gehört haben, Sprachbildung. Mhm. Aber machen wir mal einen kleinen Exkurs. Wenn du so in deine eigene Vergangenheit zurückblickst oder im Tagesgeschäft, Bücher, sind die für Kinder noch ein relevantes Thema?
Auf jeden Fall. Also in den Kitas, in denen ich gearbeitet habe, hängt auch immer ein bisschen mit der Teampolitik zusammen, wie man dort mit Büchern umgeht, wie man da Literatur zulässt im Alltag. Also in meiner letzten Kita durften die Kinder die Bücher überall mit hinnehmen. Und das haben sie auch genutzt. Wir haben die mit in den Park genommen, wir haben mit auf den Spielplatz genommen, sie durften sie mit auf die Toilette nehmen, sie haben sich beim Wickeln angeguckt. Sie waren geheimen Schatzkisten, die man mit in die dunkle Ecke nimmt, wo sie sich verstecken dürfen. Sie waren Auslöser für Gruppengespräche, für Nachmittagsgestaltung. Man kann auch einfach mal sowas vorlesen. Auch die Erwachsenen durften sich zurückziehen und was lesen, mit einzelnen Kindern natürlich. Das gehört einfach in den Alltag. Und ja, Digitalisierung ist super wichtig. Auf den Punkt wolltest du vielleicht
ja, da komme ich gleich hin, weil das wäre die zweite Frage gewesen. Natürlich ist Digitalisierung in einer gewissen Form wichtig, aber es gibt ja eine aktuelle Studie, und das hat mich auch so ein bisschen zum Aha-Effekt gebracht, dass bei den 2- und 3-jährigen Kindern mittlerweile 25% der Kinder tatsächlich ein eigenes Mobile-Device haben, ein Gerät, was sie täglich zu 100 Minuten nutzen, egal welcher Kanal das ist. Ja. Wenn man das so ein bisschen sacken lässt, ist das Schöne dran, deswegen habe ich Buch hervorgehoben, weil es für mich auch total wichtig ist. Das Buch ist immer noch das wichtigste Medium für Kinder, aber das andere kommt auch langsam schleichend hinzu. Und das Interessante ist, da haben wir uns noch nie drüber wirklich ernsthaft Gedanken gemacht, also weil man einfach so weiter sich entwickelt, aber wir haben die erste Kindergeneration, die echte Natives in Digitalität sind, weil das die Elterngeneration, sag mal jetzt Facebook, alle wissen, was man damit meint, die sind ja jetzt so um die 40 eigentlich, die bringen ja ihre Kinder in die Kitas, und das ist für den komplett normale Selbstverständlichkeit und Alltag. Und das ist der kleine Bogen, auch wenn er extrem gespannt ist, aber es ist der Bogen zu Wortlaut mit einzelnen Teilbereichen, welche Projekte ihr so habt. Jetzt erklär uns doch mal Wortlaut, jetzt sind wir total gespannt.
Ja, sehr gerne. Also Wortlaut, wir sind ein soziales Unternehmen und im Bildungssektor von Berlin tätig. Wir sitzen in Berlin und wir machen Bildung für Berlin oder unterstützen die Bildung in Berlin. Und zwar haben wir 3 verschiedene Bereiche, in denen wir interagieren. Wir haben einmal, wie vorhin schon angesprochen, Studierende machen Schule. Dann haben wir die Sprach- und Familienbildungsprojekte. Das ist vor allem die machen wir vor allem in Unterkünften, geflüchteten Unterkünften, aber auch in Schülereinrichtungen, Freizeitclubs und so weiter, bieten wir die Sachen an. Und wir haben den Bereich Erwachsenenbildung, und da siedelt sich auch wir in der Kita an. Erwachsenenbildung heißt, es gliedert sich sozusagen so in 2 Bereiche. Wir haben einen Standbein vor allem, der mit Kita zu tun hat, und einen, der mit Eingliederung in den Beruf, Berufsorientierung zu tun hat. Auch Unterstützung von Alleinerziehenden oder Familien in verschiedenen Berliner Bezirken oder eben wie zum Beispiel wir in der Kita Berlin-weit.
Wie ist die Erfahrung in der Erwachsenenbildung, also Menschen zu begeistern und zu motivieren, diesen Berufsweg, frühkindliche Bildung zu gehen und auch wahrzunehmen und vor allem durchzuhalten?
Also die Leute, die herkommen, um sich dafür interessieren, die rufen ja bei uns an, weil sie vorher schon ein gewisses Interesse an dem Beruf haben. Nichtsdestotrotz muss man auf jeden Fall auf Augenhöhe bleiben, da sein, und die Leute, die zu uns kommen und sich dafür interessieren, in der Kita zu arbeiten, rufen bei uns an oder schreiben uns eine Mail, weil sie Unterstützung brauchen. Weil die Strukturen so undurchsichtig sind, wenn man jetzt nicht den klassischen, ich habe den und den Schulabschluss, check, ich kann die Ausbildung machen, check, und dann bin ich ausgebildet und dann kann ich in der Kita arbeiten. So. Wenn man diesen klassischen Weg halt nicht bestreiten kann, dann wird es schwierig. Dafür organisieren wir Fachaustausche. In verschiedenen Projekten. Meine Kollegin mit Zukunft Kita, die auch im Haushalt mit drin ist, über den Senat gefördert wird, die bietet da verschiedene Möglichkeiten an, sich zu vernetzen, sich auszutauschen. Da nehmen dann Leute aus dem Jobcenter teil, aus Fachschulen für ErzieherInnen, aber eben auch aus Kitas, dass man einfach guckt, dass man sich besser vernetzt, weiß, wie funktioniert ein Quereinstieg überhaupt, welche Möglichkeiten gibt es für Umschulungen, weil wir einfach so einen großen Personalmangel haben, gerade im Erzieherinnenbereich, dass wir einfach gucken müssen, wie können wir die Leute reinholen, weil es viele Leute gibt, die gerne mitmachen würden,
Also die sind motiviert, das absolut. Ist das Entscheidende. Ja.
Mhm. Genau, die sind motiviert, die haben Lust, die sind interessiert und lassen sich vielleicht von den Rahmenbedingungen auch nicht abschrecken, aber irgendwie müssen sie ja ins System reinkommen. Und da zu begleiten und auch zu gucken, dass alle den gleichen Wissensstand haben, weil klar, auch beim Jobcenter weiß man nicht alles, in den Fachschulen weiß man auch einige Sachen nicht, Vernetzungsstellen fehlen, man muss gucken, wie kann man die Leute zusammenbringen, wir wollen einfach gerne nur anstoßen und unterstützen, damit die Leute in die Berufe kommen.
Immer gut, Anstoß ist immer gut. Eine Frage, Sprachbildung ist ja sicherlich dort auch ein Thema der eigenen Sprachkompetenz. Das sind ja bestimmt Muttersprachler anderer Couleur, also anderer Sprachen.
Auch.
Wie ist der Zugang da? Was ist da das Hindernis? Ist das weiterhin das C1-Level zu schaffen oder das B2-Level, also in der deutschen Sprachkompetenz? Wie schwer tun sich da tatsächlich die Menschen dort? Weil wir erleben das auch aus unserer Trägerschaft heraus, dass das C1 manchmal eine verdammt große Hürde ist.
Ja, aber für die verschiedenen Varianten in den Beruf ist ja C1 oft gar nicht gefragt. Also für die Umschulung, nageln Sie mich nicht drauf fest, ist es, glaube ich, B2. Das weiß meine Kollegin besser als ich. Aber dem ist halt gar nicht so. Ja? Und es ist ja auch eine gewisse Zeit, die diese Umschulung in Anspruch nimmt. Und in den Jahren verändert sich, entwickelt sich die Sprache natürlich auch. Klar muss man dranbleiben, klar müssen die Leute gucken, dass sie diese Prüfungen dann schaffen. Aber das ist eine Voraussetzung, um in der Kita arbeiten zu können. Und es ist schaffbar, machbar. Und wir sind halt einfach dafür da zu gucken, wie können wir euch unterstützen, was braucht ihr. Jede einzelne Person mehr im Bereich Kita zählt.
Wunderbar, das war der kleine Exkurs. Jetzt kommen wir auf das eigentliche Thema, Projekt Wir in der Kita. Jetzt nehmen wir nämlich die andere Brille und gucken sozusagen aus der Trägersicht heraus, des Arbeitgebers. Wie kann ich noch moderner, wie kann ich total effizient sein, wie kann ich gut sein, wie kann ich es auch kommunizieren und vor allen Dingen, wie hole ich alle damit ab und dass ich die Fachkräfte, die wir gerade so ein bisschen angekratzt haben, tatsächlich auch behalte.
Genau. Das ist der springende Punkt. Also wir sind zu dem Projekt Wir in der Kita gekommen, weil wir von unseren KooperationspartnerInnen, die wir da zahlreich in Berlin haben, meine Kollegin sagte mir, 500 lokale Akteurinnen und Akteure in Berlin, mit denen wir zusammenarbeiten. Daraus konnten wir einfach unfassbar viel Daten sammeln, in Anführungsstrichen. Ja. Durch unsere Vernetzung wurde dann irgendwann klar, okay, es ist super wichtig, dass wir Personen in die Kitas reinbekommen, aber es ist auch super wichtig, dass wir die Leute, die schon in der Kita sind, darauf vorbereiten und stärken, diese Personen auch aufzunehmen und zu integrieren, damit das Ganze nachhaltig wird. Mhm. Weil man kann die Leute natürlich reinbringen in den Job, in die Einrichtung. Die Frage ist, wie gut sie aufgenommen werden, wie gut die Leute integriert werden. Dass einfach auch ein wichtiger Umstand dafür ist, dass sie bleiben, dass sie gute Arbeit leisten können, dass sie gut angeleitet werden. Da sind einfach die Punkte, die ganz oft fehlen, das Wissen darüber, wie mache ich das? Und zu gucken, dass das ganze Team darauf vorbereitet ist und die Einstellung stimmt. Positiv eingestellt sind, neue Leute aufzunehmen, auch mal um die Ecke zu denken und zu sagen, okay, wir haben halt einfach krassen Fachkräftemangel, aber es sind Leute da, die entweder schon eine entsprechende Ausbildung haben, in einem anderen Land vielleicht gemacht haben oder die Ausbildung gerne noch machen möchten oder die Umschulung oder den Quereinstieg und diese Leute auch entsprechend aufzunehmen.
Ist das nicht ein bisschen erschreckend, wenn man sozusagen von außen rauf guckt? Eigentlich ist das ja eine Kernkompetenz eines Arbeitgebers, egal woher, aus welchem Branchenfeld, dass er sich damit auseinandersetzt und das gut kann. Also ich als Vertreter des Verbandes der kleinen und mittelgroßen Kita-Träger habe ja ganz viele Träger auch bei uns natürlich und die machen einen guten Job, aber auch da haben das Angebot gerne sich angehört und dankbar werden sie wahrscheinlich einzelne Facetten annehmen. Aber die Frage ist in der Tat, ist das selbst erschreckend, wenn man so ein bisschen feststellt, da gehen manche vielleicht ein bisschen zu leichtfertig oder vielleicht naiv mit da um?
Ich glaube, auf dem Papier klingt alles immer sehr einfach und in der Theorie gestaltet sich das dann easy, aber in der Praxis kommen so viele Sachen dazwischen, die man vorher nicht bedenken kann. Und jeder Mensch, der in der Kita arbeitet, wird mir beipflichten, dass einfach so oft Veränderungen anstehen, dass man sich so oft auf andere Sachen einstellen muss, mit denen man vorher nicht unbedingt einkalkuliert hat, dass man sich denkt, so, ja, ist doch einfach, wir nehmen jetzt einen Quereinsteiger und eine Quereinsteigerin, die können wir ganz einfach ins Team integrieren, weil wir brauchen ja Leute, Hauptsache Leute sind da. Das ist erstmal die Grundhaltung klar, weshalb man Leute einstellt. Aber man muss dann natürlich auch 3 Schritte weiterdenken und gucken, okay, man will die Leute ja auch langfristig halten. Man möchte nicht alle 6 Monate eine neue Stelle ausschreiben müssen, weil wieder jemand fehlt. Und das ist, glaube ich, einfacher, als man sich vorstellt. Und auch Leute, die jahrelange Erfahrung haben, brauchen immer wieder Unterstützung, was auch vollkommen fein ist. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja? Niemand will hier mit keiner will mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen und sagen, das hättest du jetzt aber so und so machen müssen. Weil wir versuchen einfach, ich kenne die Missstände, also wenn ich kann für mich jetzt einfach sprechen. Ich bin auch in meiner Arbeit an Grenzen gestoßen, gerade war auch pädagogische Leitung eine Zeit lang. Da stößt man einfach an Grenzen, wo man nicht weiter weiß. Und da ist man einfach dankbar, wenn es Hilfe gibt, Unterstützung gibt, die man annimmt.
Genau, darum geht es. Ein gutes Team um sich herum bauen. Ja. Beratung, Erklärung, Netzwerken. Und jetzt kommen wir mal noch ein Stück tiefer. Mhm. Die einzelnen Bausteine. Jetzt sind sie alle ganz neugierig. Also welche Bausteine haben wir?
Ja.
Welche können wir benutzen?
Ja.
Wofür? Und dann müssen wir mal gucken, Alltagstauglichkeit, wie lange dauert das alles? Ist das eine Woche, zwei Wochen, drei Jahre, drei Monate? Also diese Fragen müssen wir jetzt mal den Leuten verraten.
Das verstehe ich. Genau, wir haben 6 Meilensteine in dem Projekt, die wir versucht haben, besonders breit zu fächern. Also es geht immer, ganz wichtig, der Fokus des Projekts liegt auf Personalgewinnung, aber auch auf Personalbindung und Personalentwicklung. Das heißt, es ist unser Fokus. Wir versuchen natürlich, so viel wie möglich davon auch von dem pädagogischen Alltag mit reinzunehmen, weil ich der Meinung bin, man kann das nicht voneinander trennen. Man kann die pädagogische Haltung nicht von der Personalstruktur trennen. Das muss zusammenpassen. Nichtsdestotrotz müssen wir uns im Projekt immer darauf besinnen, okay, es geht darum, Leute zu finden, Leute zu halten, Leute zu entwickeln. Und dafür haben wir 6 Meilensteine entwickelt. Das reicht wirklich von, okay, Personalgewinnung, Stichpunkt Marketing, Online-Auftritt. Das beinhaltet Website, verschiedene Plattformen, die man nutzen kann. Wie mache ich eine gute Stellenausschreibung? Wie verfasse ich eine Stellenausschreibung, die auch noch dem Zeitgeist entspricht, die Leute abholt? Das sind so, das klingt erstmal nach ganz basalen Sachen, die aber entscheidend sind in diesem riesigen Becken, wenn man überlegt, dass ja alle Kitas, kann man ja fast sagen, suchen, sich da zu behaupten und zu sagen, so hier, das ist aber, das sind wir, das macht uns aus. Das ist wichtig. Also genau, Marketing haben wir hinter. Wir haben einen großen Teil zum Quereinstieg, eben weil wir da durch unsere vergangenen und noch laufenden Projekte einfach einen großen Erfahrungsschatz haben. Viele NetzwerkpartnerInnen haben, die wir dort mit einbinden können, wo wir das Wissen anzapfen können sozusagen. Wir haben einen großen Bereich an Schulungen. Da geht es halt auch wirklich darum, Themen, die im Team aufkommen, zu behandeln. Da eingefasst sind auch Teamtage. Es ist auch so, dass wir ganze Teamtage zusammen mit den Kita-Teams gestalten wollen, wo es auch darum geht, okay, was sind unsere Schwerpunkte, was haben wir im Portfolio, was können wir anbieten und was braucht ihr davon und wo können wir das kombinieren und gucken. Wir haben zum Beispiel einen Workshop zur gewaltfreien Kommunikation. Da geht es vor allem halt um Kommunikation im Team. Und ich weiß, dass Kommunikationsstrukturen in einem Kita-Team unglaublich wichtig sind. Eine große Baustelle in vielen Kitas, um da einfach zu gucken, wie kommunizieren wir miteinander, was wollen wir eigentlich ausdrücken, wie kommt das beim Gegenüber an, wie sprechen wir miteinander und was können wir für Strukturen etablieren, damit das besser läuft, einfacher.
Also man hört schon heraus, es ist keine Eintagsfliege.
Nein.
Das ist ein Projekt, je nach Intensität, was einen länger begleiten kann, wenn man es möchte. Es ist jetzt die Zielgruppe wahrscheinlich eher die kleineren und mittleren Kita-Träger,
genau,
die so 2-3 Einrichtungen haben, vielleicht
vielleicht
auch nur eine und sagen, ja, wir müssen uns diesen Gegebenheiten stellen und wir wollen uns denen stellen und wir wollen halt in der Zukunft auch dabei bleiben. Und da hat sie nämlich recht gehabt, die Susanne. Es wirkt immer alles so einfach, aber wenn man sich damit auseinandersetzt und mal nebenher die Uhr anschaut, wie lange man für welche Teilprojekte braucht, dann merkt man ganz schnell, da rennt einem die Zeit doch weg. Und in diesem Sinne ist es schon mal interessant zu hören, ist eine Vorlaufzeit nötig? Weil ich habe Projekttage, Fortbildungstage gehört. Mhm. In diesem Sinne, also das ist auch schon mal eine Information. Man kann es frühzeitig vorplanen mit euch, muss nicht holterdiepolter und man kann selber individuell gucken, das brauche ich, das könnte ich brauchen und das Know-how, danke, dass du es mir gibst. So, und jetzt kommen wir mal zu einer anderen Frage. Was kostet das denn?
Es kostet Arbeitskraft, Willen und Teamgeist auf jeden Fall. Einfach nur mal zu erkennen, so, okay, wir brauchen das, wir machen das jetzt, wir packen das an. Diesen Spirit brauchen wir. Wir brauchen die Freistellung während der Arbeitszeit, in der das halt stattfindet. Ansonsten brauchen wir keine weiteren finanziellen Quellen. Wir zapfen nichts von der Kita an. Kann einfach ganz klar sagen, das Projekt ist kostenfrei. Es gibt keine zusätzlichen Kosten, die entstehen. Es ist hier eben Arbeit, Teamarbeit.
Das ist das Wesentliche. Die eigene Motivation, das ist das Entscheidende. Das wünschen wir uns, dass genau die dann auf euch zukommen mit der Motivation, mit dem Willen, was zu ändern. Und dann kommt mal die Frage dazu, gut ausgearbeitete Einrichtungsprofile, warum sind die so wichtig für Kitas in der Zukunft, um sozusagen weitergehend gute, qualitätsvolle, frühkindliche Bildung zu gewährleisten?
Das würde ich gerne in so zwei Schritten beantworten. Gerne. Der erste Schritt wäre für mich so die pädagogische Basis. Erstmal ist es unglaublich wichtig für ein pädagogisches Team, ganz klar zu haben, okay, was ist überhaupt unser Standpunkt? Was ist unsere Basis? Was ist vielleicht unsere Profilausrichtung? Es ist ja jetzt nicht so, dass jede Kita sagt, oh, wir haben ein Musikprofil oder wir haben ein Kneippprofil oder wir, ja. Es gibt ja man stellt sich etwas vor und es gibt es. Was auch vollkommen fein ist und was auch gut ist, um dort Leute hinzukriegen und zu halten, im Sinne von damit identifiziere ich mich, das ist mir wichtig, das möchte ich gerne weitergeben. Weil natürlich der Beruf der Erzieherin und des Erziehers sehr persönlich ist, sehr persönlich geprägt ist. Das heißt, wenn ich bestimmte Idealvorstellungen habe, Wertvorstellungen habe, möchte ich die in meiner Rolle als Erzieherin, Erzieher natürlich auch weitergeben. Das heißt, wenn mir jetzt Musik besonders wichtig ist, ich bin ein sehr musikalischer Mensch, dann suche ich mir sehr wahrscheinlich eine Einrichtung mit Musikprofil. Wenn mir Theater besonders wichtig ist, dann suche ich mir eine entsprechende Einrichtung. Wenn mir Sport, Bewegung, Ernährung etc. Ja, das ist schon mal der erste Punkt. Das
Naturwissenschaften.
Naturwissenschaften, natürlich, die habe ich jetzt mit meinem Background mal kurz weggelassen.
Genauso wichtig.
Absolut.
Digitale Medienkompetenz. Ja. Also man erkennt, es ist wirklich ein bunter Blumenstrauß an unterschiedlichen Facetten, wo man sich Schwerpunkte aussucht.
Genau, also das ist der erste Punkt, warum das wichtig ist, ein Einrichtungsprofil zu haben, eine Einrichtungskonzeption zu haben, was nicht heißt, dass die sich nicht im Laufe des Kita-Lebens ändern kann. Ja, also gerade durch Personal, Ergänzungen, Austausch, Fluktuation, passiert es einfach, dass neue Menschen zusammenkommen und sich vielleicht ein neues Profil entwickelt. Das darf ja auch sein. Das ist ja, sollte nicht in Stein gemeißelt sein. Also klar kann man sagen, oh, die Kita wurde vor 30 Jahren gegründet und vor 30 Jahren hatten wir ein Theaterprofil. Aber irgendwie stimmt das eigentlich nicht mehr, weil die Leute, die jetzt hier arbeiten, ein anderes Profil unterstützen oder gerne umsetzen würden. Dann sollte das auch in Ordnung sein. Also so viel zum pädagogischen Bereich. Zum Thema Personalgewinnung, Personalentwicklung ist es wichtig, ein Einrichtungsprofil zu haben, weil man eine gemeinsame Linie hat, auf der man zusammenarbeitet und die man auch nach außen tragen kann. Und hier setzt auch das Projekt an, zu gucken, wer sind wir, wofür stehen wir und wie können wir das rausarbeiten und besonders gut darstellen. Gut meint, besonders gezielt, besonders effektiv. Wo können wir auftreten? Welche Möglichkeiten haben wir? Vielleicht nicht nur online, sondern auch ganz lokal aufzutreten, uns sichtbar zu machen, uns zu vernetzen, damit Leute aufmerksam werden auf die Einrichtung und sagen, oh, das klingt aber interessant. Ja, die suchen gerade jemanden. Da würde ich aber hingehen und mal kurz hospitieren und gucken, ob das was für mich ist.
Mhm, spannend. Seid ihr ein so auch Webdesigner, Homepage-Gestalter und all solche Dinge dazu, ja? Und dann die klassischen, das finde ich nämlich interessant, weil das kommt nämlich in der Tat auch deutlich wieder zum Vorschein. Die Geburtenraten sind ja durchaus rückläufig und jetzt gilt es wiederum, sich zu zeigen. Deswegen seid ihr ja mehr als up-to-date mit eurem Projekt. Die Plakate klassischer Natur, auch das alles könnt ihr. Also das hört sich ja an wie so ein schönes, wie sagt man, die eierlegende Wollmilchsau.
Ja.
Ich rufe euch an, ihr kommt in mein Team, das Team arbeitet mit euch das alles aus. Danach habe ich eine bunt blinkende, schöne Homepage und die Pädagogen kommen ganz alleine und klicken drauf und sagen, hier möchte ich arbeiten. Okay, jetzt kommen wir wieder ein bisschen weiter zurück.
Jetzt kommen wir wieder ein bisschen zurück, genau. Also erstmal, ja, wir bei Wortlaut sind super vielfältig. Wir sind ungefähr 40 Leute im Gesamtwortlaut und wir haben die Leute, die bei uns arbeiten, unsere Wortis, die haben auch viele verschiedene Schwerpunkte. Es ist also so, dass ich auch zu meiner Kollegin oder einem Kollegen aus einem anderen Team gehen kann und sagen kann, hey, ich weiß, du hast doch da und da deinen Schwerpunkt. Kannst du mir helfen, dafür einen Workshop zu konzipieren? Ich selbst kann alles nicht vereinen. Das kann, glaube ich, niemand. Aber wir sind facettenreich und vernetzt. Das ist schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ganz wichtig, wir kommen nicht in die Kitas oder Träger und machen das für die Träger oder Kitas, sondern die Teams müssen das selber erarbeiten. Wir sind dabei, wir gehen mit. Ich wollte schon sagen, wir nehmen an die Hand, aber das ist kein schönes Bild. Sondern wir begleiten, wir unterstützen, wir geben Impulse, wir geben Input. Wir sagen, hier, schau doch mal so, überleg doch mal hier, könnt ihr das vielleicht noch mit einbinden? Wie möchtet ihr das gerne haben? Und dann überlegen wir, wie können sie es umsetzen? Also wir tragen sozusagen nicht von, das ist unsere Baustelle, hin zu, jetzt haben wir ein fertiges Schloss gebaut. Wir tragen da nicht durch, sondern wir geben Impulse und begleiten, damit die Teams animiert sind, in ihren Möglichkeiten selber Sachen umzusetzen. Ja, also das ist jetzt eine kleine Einrichtung, wo vielleicht nur 6 ErzieherInnen arbeiten und die vielleicht noch nicht Vollzeit so und es wirklich nur eine kleine Gruppe ist, mit entsprechenden zeitlichen Kapazitäten, da können wir jetzt nicht garantieren, dass das die krasseste Website wird, die man so findet im Kita-Bereich. Aber wir können unterstützen, dass die Website dem Team entspricht und dass die Leute aufmerksam werden.
Dass sie dahinter steht, dass es authentisch ist, darum geht es, authentisch sein. Die Integration, haben wir vorhin gehört, der Quereinsteiger, unterschiedliche Berufsfelder, Berufungen vielleicht sogar. Ja. Und dann macht ihr zum Schluss auch so eine Überprüfung für euch selber, zu sagen, Mensch, wir waren erfolgreich. Also ihr werdet wahrscheinlich auch die Erfolge sicherlich dann mit den anderen zusammen feiern wollen. Wird es schon, habt ihr die Idee, dass es so ein Erfolg sein kann? Sonst würdet ihr wahrscheinlich das Projekt nicht machen. Aber Suggestionsfrage. Nein, also nochmal zurück. Ja. Das Projekt soll ja erfolgreich sein. Und warum glaubt ihr, dass es erfolgreich wird?
Wir glauben, dass es erfolgreich wird, weil wir nah dran sind an den Leuten. Wir wollen den Teams nichts aufstempeln. Keiner von uns wird in die Einrichtungen kommen und sagen, so wird's gemacht, das müsst ihr jetzt so und so machen. Sondern wie das abläuft sozusagen, wenn wir Kontakt aufnehmen zu einer Kita, ich unterhalte mich oder wir sprechen mit der Geschäftsführung, mit der Leitung oder der Person, die leitungsähnliche Funktionen hat. Wir gehen hin, wir machen ein Erstgespräch, wir machen sozusagen eine Ist-Analyse. Wie ist der Stand? Was beschäftigt euch? Was beschäftigt euch vielleicht auch noch aus der Vergangenheit, was ihr mittragt? Dann gucken wir gemeinsam ins Portfolio, schauen, was entspricht euch und auch zu gucken, was können wir leisten mit dem Projekt, weil wir können natürlich nicht alle Bedürfnisse abdecken. Wenn wir jetzt merken, in der Arbeit mit einem Team, eigentlich bräuchten die engmaschige Supervision, dann ist das etwas, was wir durch das Projekt hervorheben und sagen, Leute, hier müsst ihr rangehen, hier müsst ihr nochmal genau gucken. Das können wir natürlich nicht leisten. Ja? Aber wir können Angebote machen, um Sachen aufzudecken und kleinere Baustellen auch abzuarbeiten.
Verstanden. Jetzt die spannende Frage mit den Visionen, die habe ich so rausgehört. Wie viele Teilnehmer plant ihr? Also wie viele Teilnehmer müssen es denn sein? 1, 2, 3, 6 habe ich ein bisschen rausgehört. Wie lange ist der Horizont, den man selber für sich als Träger realistisch einplanen soll, mit Vorlaufzeit, mit in euch ins Gespräch zu kommen? Und dann kommt gleich die zweite Frage hinterher. Wie finde ich denn den Weg zu euch? Weil wir haben jetzt ein bisschen immer nur anschneiden können, einzelne Facetten. Ja. Man möchte es ja nachlesen und man möchte mit dir, Susanne, ins Gespräch kommen und sagen, das interessiert mich, erklär es mir nochmal vis-à-vis.
Ja, also von Anfang.
Genau.
Man erreicht mich direkt, indem man unter anderem auf unsere Website geht, wortlaut.de. Dort findet man auch den Bereich zum Projekt, wie in der Kita. Man kann mich direkt anrufen, das ist meine Telefonnummer. Man kann mir eine E-Mail schreiben, die wir vielleicht noch irgendwie zugänglich machen können. Genau. Und dann setzt man sich erstmal mit mir in Kontakt. Den Anfang der Frage habe ich schon wieder vergessen, weil sie so lange war.
Das war eine lange Frage, das war eine Schachtelfrage. Ne? Also, das ist schon erklärt. Wie viele Teilnehmer braucht man, wie lange muss man planen? Und den Zugang zu dir hast du ja wunderbar schon.
Genau. Also, das Projekt hat eine Gesamtlaufzeit bis 31.03.2027. So lange läuft das gesamte Projekt. Das heißt, in diesem Zeitraum können Kitas einsteigen. Wir haben einen ungefähren Rahmen pro Einrichtung, pro Träger für 3 Monate. Das ist jetzt aber erstmal so eine grobe Schätzung. Also natürlich verstehe ich, wenn man sagt, hey, wir haben im Jahr 3 Teamtage und wir wollen gerne 2 Teamtage davon mit euch machen. Aber einen Teamtag würde ich gerne im Februar machen und einen würde ich gerne im Oktober machen. Dann können wir das natürlich auch tun. Das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Das müssen nicht jetzt exakt 3 Monate sein. Genau. Und wir brauchen, um sozusagen unsere Richtlinie auszufüllen, 300 Teilnehmende aus circa 30 Trägern. Und das über die 3 Jahre, denke ich, ist realistisch.
Das hört sich machbar an. Ich glaube, sobald die Sendung online ist, kommt ein Zulauf, dann schaffen wir das alle mal. Also ich habe das ja schon mitbekommen, auch im Vorgespräch. Wir haben ja schon ein bisschen reingehört. Es fängt ja an, es rufen welche an. Also es läuft schon an. Also jeder, der interessiert ist, nicht allzu lange warten, den Kontakt suchen. Sonst ist vielleicht dieses gute Nussstückchen, das Bonbon vielleicht dann schon weg. Also man muss dann auch manchmal ein bisschen schnell sein. Ich mache mal einen kleinen Sprung im Sinne von 27 war der Stichtag. 2027 ist ein bisschen hin.
Genau.
Das hat ja sozusagen Zukunft, Vision. Welche Vision und Zukunftsideen habt ihr bei Wortlaut noch dazu und vielleicht auch für das Projekt?
Also das Projekt ist ja entstanden, weil wir vorher viele Projekte von der anderen Seite gemacht haben und dann gemerkt haben, wir müssen auch die Kita-Seite stärken. Die Vision wäre, also meine Vision wäre, dass wir möglichst viele Kita-Träger mit dem Projekt unterstützen können und dass die Teams es als das wahrnehmen, was es ist, nämlich eine Unterstützung. Also wir wollen es nicht aufzwängen, wir wollen nicht irgendwas erzwingen, sondern dass sich die Teams sich in Ruhe auf sich und ihre Strukturen konzentrieren. Weil der Alltag in der Kita, da wird mir jede Erzieherin und Erzieher beipflichten, ist manchmal so ausfüllend, dass man keine Zeit mehr hat, keinen Raum mehr hat, aber vielleicht auch keine Energie mehr unbedingt hat, um sich mit internen Strukturen zu beschäftigen, die ja aber so unglaublich wichtig sind. Also in anderen Berufen ist es ganz normal, dass man sich zu Meetings trifft, dass man sich über Zoom oder you name it einwählt und digital trifft und dann irgendwie eine halbe Stunde austauscht über, wie ist das Projekt bisher gelaufen, was sind die nächsten Schritte. So ist es ja in der Kita auch. In der Kita gibt es ganz viele kleine Projekte, auch einige große Projekte. Ja? Ich sage nur, was jetzt ansteht für viele wahrscheinlich Sommerfest. Ja, das muss geplant werden, das muss organisiert werden, da muss man gucken, was kann man mit den Kindern machen, welche Kapazitäten gibt es im Team und. Also wir versuchen da auch den Teams Strukturen zu geben, die ihnen halt absolut im Alltag helfen, weil das wichtig ist, darum geht es ja, den Alltag zu entlasten, Strukturen zu schaffen, die den Workload nicht weniger machen. Ich will hier nichts beschönigen, ja, also Kita-Arbeit,
kommen wir gleich dazu, genau.
Ja, also Kita-Arbeit ist viel. Es fordert und man braucht die Passion dafür und den Atem, den langen Atem dafür. Aber wir wollen versuchen, mehr den Blick durch gute Strukturen, mehr den Blick auf das Positive zu lenken und Sachen, die nicht gut laufen, zu minimieren.
Also im Sinne des nicht atemlos werdens. Ja. Wenn du so guckst, welche Rahmenbedingungen würdest du aus deiner Erfahrung, die du selbst gesammelt hast, plus mit der anderen Brille, die du jetzt aufhast, als allererstes gerne umsetzen wollen, dass das sozusagen Entlastungssituation bei den vor Ort befindlichen Pädagogen gibt, damit sie genau euer Projekt auch nehmen können, weil die werden ja zum Anfang jetzt sagen, tolles Projekt, aber wir haben schon so viel zu tun, wir wissen gar nicht, wo wir es unterkriegen sollen.
Genau, das verstehen wir, deswegen, also ich kann das absolut nachvollziehen, deswegen sind unsere Formate auch so angelegt, dass sie sehr flexibel sind. Also wir haben Gesamtpakete wie die Teamtage, die ich vorhin angesprochen habe. Wir haben aber auch Impulsworkshops, die 2 Stunden gehen oder 2x2 Stunden. Und da sind wir flexibel. Wenn es für die Kita, das Kita-Team passt, dass wir morgens um 7 kommen und wir von 7 bis 9 den Workshop machen, dann machen wir das. Wenn es dem Team besser passt, dass wir um 17 Uhr kommen oder um 18 Uhr und dann nach hinten raus arbeiten, ja, einige Teams arbeiten gerne spät, dann können wir auch das machen. Wenn es besser im Mittagsband passt, weil man da vielleicht einen Elterndienst einrichten kann und das Team sich in der Zeit fortbilden kann, ja perfekt, dann machen wir das. Auch die Beratungen, die wir anbieten, die zu jedem Meilenstein dazugehören, die machen wir direkt mit den Kita-Teams aus. Wir versuchen, so flexibel wie möglich zu sein, weil ich weiß, dass man das im Kita-Alltag einfach sein muss.
Wenn du jetzt noch es wagst, in die Politik reinzuschauen.
Dünnes Eis,
muss man gucken. Also ganz subjektiv, Susannes Empfehlungen, Wünsche, Visionen.
Ja.
Wenn du so reinschaust in die Berliner Situation und dann vielleicht über den Tellerrand schaust in andere Bundesländer, wie schaut es in Berlin aus für den Pädagogen und wie schaut es vielleicht, sagen wir mal, Potsdam aus, wenn es jetzt ein bisschen anders oder Nordrhein-Westfalen, man hört ja ganz viel Negativpresse. Ja. Und wenn wir jetzt gucken, macht Berlin schon eine Menge Dinge richtig oder... Genau, das wollte ich hören. Alle haben es gehört. Das tiefe Durchschnauben, weil das ist nämlich die Realität. Es gibt keine einfache Frage, nämlich darauf. Das ist der entscheidende Punkt.
Ich kann nicht Ja oder Nein sagen.
Genau, das ist gut so.
Ich wünsche mir, jetzt sind wir so sehr, sehr drüber.
Genau,
so
auf der ganz weiten Flug eben, genau.
Ja, genau. Und ich gucke, was wünsche ich mir für den Erzieherinnen- und Erzieherberuf? Ich wünsche mir mehr Anerkennung, mehr Prestige.
Anerkennung in welcher Form?
Anerkennung zum einen, dass Leute wirklich verstehen, was es heißt, Erzieherin oder Erzieher zu sein. Weil man kann sich viel vorstellen, aber man kann es nicht nachvollziehen, wenn man es selber nicht gemacht hat. Das gilt, glaube ich, für jeden Beruf. Ich kann mir vorstellen, wie es ist, eine Bäckerin zu sein, oder wie, ich kann mir vorstellen, wie es ist, eine Hochschulprofessorin zu sein, aber ich weiß es nicht, weil ich es noch nie gemacht habe. Es gibt aber so Bilder, glaube ich, von Erzieherinnen und Erziehern im Alltag.
Wir werden die Klischees so jetzt nicht nennen.
Nein, die können bitte bei jeder und jedem einzeln aufploppen. Das würde ich mir wünschen. Ich weiß aber, habe natürlich jetzt auch keine Lösung parat, wie das ginge. Aber das würde ich mir wünschen. Anerkennung in dem Sinne und Anerkennung, und das ist einfach ein großer Fakt, Anerkennung in Form von Bezahlung.
Die zwei schlagenden Argumente, ja, die es weiter gibt, das ist gut. Ja. Warum habe ich gefragt? Ist natürlich ein bisschen unfair. Ich beschäftige mich ja tagtäglich auch damit. Aber das ist ja die entscheidende Frage. Wertschätzung und Anerkennung, die gesellschaftliche Anerkennung ist es letztlich dahinter. Und ich glaube und ich bin überzeugt davon, dass wir schon immer frühkindliche Bildung über die Jahre jetzt genannt haben und gesagt haben, das ist eine der entscheidenden ersten Bildungseinrichtungen. Haben schon ganz viele schon langsam, aber stetig verstanden, was das eigentlich ist, die Komplexität. Dass hier weitere Schritte gehen müssen, ist unstrittig, aber die Wertschätzung ist da. Und deswegen wollte ich es auch von dir live gehört haben in der Hinsicht, weil das ist ja die Alltagssituation. Man erlebt es ja, wenn man die Studien sieht und so, die Belastungssituation ist extrem hoch. Viele wollen ja nicht weggehen, aber aus eigenen Gründen müssen sie dann gehen, aus Gesundheit. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, deswegen habe ich die Frage vorhin gestellt. Wir in der Kita ist ja auch ein Projekt, um Mitarbeiter zu binden, richtig, zu halten, zu erhalten und zu motivieren. Das war nämlich der kleine Move dahingehend, wo man Wertschätzung, auch dieses Projekt hilft für die Wertschätzung.
Genau, da wäre mir nochmal ganz wichtig, es ist klar, kleine und mittlere Träger stehen den großen Trägern insofern nach, als dass sie oft auch nicht so viel Gehalt zahlen können. Oder zum Beispiel fehlt Hauptstadtzulage, ähnliches. Das können auch wir nicht ändern. Wir können leider nicht in die Kita kommen und den Geldsack aufmachen. Aber wir können daran arbeiten, in den kleinen Einrichtungen, in den großen, mittelgroßen Einrichtungen zu schauen, was macht uns aus, was macht uns denn attraktiv? Was können wir dann herausstellen, um den Leuten zu zeigen, es ist auch toll, hier zu arbeiten. Und aus der eigenen Erfahrung, ich habe ausschließlich in kleinen und sehr kleinen Einrichtungen gearbeitet, Elterninitiativen etc. Und diese kleinen Einrichtungen liegen mir am Herz, weil es einfach eine, wenn man dann mal auf Erzieherinnen und Erzieher trifft, die bei großen Einrichtungen oder bei großen Trägern arbeiten, die dann eine Gruppenstärke von 25 Kindern plus haben und auf dem Papier sind es 3,5 Leute, aber in der Realität sind es vielleicht 1,5, die für diese 25 Kinder zuständig sind. Man muss alles beantragen, ich will jetzt ein bestimmtes Buch kaufen, das kann ich aber nicht einfach so machen, sondern ich muss jetzt erstmal da und da hingehen, dann muss ich beantragen, dass ich das kaufen will und so weiter. Zum Beispiel, es war jetzt nur ein Beispiel rausgegriffen, auch große Träger können super sein.
Ich finde das gerade total gut, weil ich muss nicht die eigene Werbung machen, das hast du wirklich gut gemacht, weil ich kenne natürlich, wir haben ganz viele Träger, 100 Stück an der Zahl, sehr unterschiedlich, sehr vielfältig, aber genau das macht sie es ja aus und deswegen gibt es sie ja auch, familiäres Arbeiten, kleineres, mehr Freiraum. Genau, das hat auch einen Wert. Es ist nicht nur unbedingt das Monetäre, was wir alle verstehen. Klar benötige ich das Monetäre, um meinen Lebensalltag auch in Berlin zu gestalten. Okay. Unstrittig, aber es ist schön, dass du es auch genannt hast. Die Großen haben andere tolle Sachen und wie wir so sind, haben auch ganz viele schöne
Sachen. Das ist mir ganz wichtig. Deswegen möchte ich es jetzt nochmal unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Also diese Erfahrung, basisdemokratisch zu arbeiten, viel mitzuentscheiden, mitentscheiden zu müssen, aber auch mitentscheiden zu dürfen, die Strukturen in meiner Kita, in der ich arbeite, so zu machen, wie es für mich und mein Team am besten ist, so wie wir zusammen arbeiten möchten, Sachen zu bestimmen, die man macht. Und wenn es nur im Alltag ganz kleine Dinge sind, dass man jetzt entscheidet, nein, ich mache heute nicht dieses Projekt, weil bei den Kindern ist heute anscheinend irgendwie, es sind irgendwie 36 Grad gefühlt draußen. Nein, wir gehen heute raus an die Plansche und wir machen das und wir streichen das andere. Und dann machen wir es vielleicht nicht. So. Oder wie gesagt, Sachen entscheiden zu können im Team, zu sagen, wir setzen das jetzt so und so um. Die familiäre Atmosphäre, die Enge, also nicht nur, also Enge klingt so bedrückend, sondern die Nähe zu den Eltern, zu den Kindern, zu den Kolleginnen und Kollegen, das auszuleben und diese, ja, ich kann meine Arbeit so gestalten, wie ich es möchte. Und das ist vor allem bei kleinen und mittleren Einrichtungen das, was herausgeholt werden muss, was rausgestrichen, also hervorgehoben werden muss, um zu sagen so, hey, hier könnt ihr wirklich wirken, wie ihr gerne wirken möchtet, in Absprache natürlich mit dem Team und auf der Basis der Grundlagen.
Wunderbar, damit ist der Kreis geschlossen. Wir in der Kita ist das Projekt. Susanne hat es jetzt lebhaft, authentisch erklärt, was alles da drin steckt, was man da bekommt. Also wer Susanne anruft, bekommt genau das, dass sie engagiert, multiteamfähig mit unterschiedlichen Kollegen halt dabei ist. Also, ich wünsche Wortlaut und ich wünsche dem in der Kita das Projekt viel Erfolg, dass es gut ist. Susanne, du hast die letzten Worte. Oh. Was möchtest du noch gerne sagen? Ich sage herzlichen Dank. Wer zuhören will, wer Fragen hat, auch Susanne, findet man natürlich wieder unten in den Bios, nennt man das ja, die Kontaktdaten. Könnt ihr anrufen, könnt ihr direkt Susanne anrufen, könnt uns anrufen, ihr könnt Fragen stellen, ihr könnt Hinweise und Tipps wiedergeben. Wir sind da ganz viel offen. Liebe Sonne, danke, dass ich bei dir sein durfte. Sehr in der gerne. Bibliothek mit ganz vielen Büchern, mit ganz viel Input und it's your floor.
Vielen Dank. Ich freue mich auf jede Kontaktaufnahme, jede Interessenbekundung. Rufen Sie bei uns an, ruft bei uns an, schreibt eine E-Mail, meldet euch, melden Sie sich. Wir wollen durchstarten, wir wollen unterstützen, wir wollen das Projekt mit Leben füllen, wir wollen das Projekt mit den Kita-Teams füllen und wir wollen durchstarten und ich freue mich ganz doll auf die nächsten 3 Jahre. Musik